Deutschlandfunk zur Diskussion.
Landes- oder bundesweit? Corona-Maßnahmen für den Herbst. Die Diskussionsleitung hat Volker Findhammer.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. 3 Stunden haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gestern erneut in einer Videokonferenz getagt und einen 9 Punkte umfassenden Beschluss gefasst, der das weitere Vorgehen in den kommenden Monaten umfassen soll. Man könnte das vielleicht auf die Kurzformel bringen, so viel Sicherheit und Freiheit wie möglich, aber das werden viele im Lande vielleicht auch wieder ganz anders sehen. Angela Merkel hatte die Runde jedenfalls, wohl ungewollt, auch die Öffentlichkeit mit ihrem Verdopplungsszenario und den möglichen 19.200 Infektionen pro Tag um Weihnachten auf eine Entwicklung eingestellt, die kommen könnte, wenn nichts passiert. Markus Söder und Armin Laschet hatten dagegen eine Ampel gefordert, die allerorten gut sichtbar die Infektionsentwicklung und dazugehörigen Einschränkungen vor Augen führen sollte. Die Ampel kommt jetzt zwar nicht, aber die Maßzahlen bleiben die gleichen. Sprechen wir also heute Abend darüber und fragen wir uns, haben die beschlossenen Maßnahmen das Zeug, Deutschland halbwegs sicher durch den Herbst zu navigieren? Sind die medizinischen Einrichtungen und die kommunalen Gesundheitsämter personell und finanziell entsprechend ausgestattet, um die Vielzahl der Aufgaben bewältigen zu können? Oder fehlt der Politik der Mut, um eine mögliche zweite Welle weitgehend abzuwenden? Auch wir tun das heute in einer Schaltkonferenz ohne Video. Wir sind im Radio. Im Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg sitzt Christiana Ludwig vom Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend, Frau Ludwig.
Guten Abend.
Zugeschaltet über eine ganz moderne App aus Köln ist uns Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Guten Abend nach Köln, Frau Teichert.
Guten Abend, Herr Findhammer.
Und bei mir im Studio sitzt Tim Sent-Ivani vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der sich seit Jahren schon um die Gesundheitspolitik in Berlin kümmert und darüber regelmäßig berichtet. Guten Abend.
Guten Abend.
Und für unsere Südflanke sorgt heute Abend mein Kollege Michael Watzke, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent für Bayern. Schönen guten Abend.
Grüß Gott aus München.
Ich fange mal mit einer vorsichtigen Frage nach Hamburg an. Christiana Ludwig, Einigkeit schützt, lautet der Titel Ihres heutigen Kommentars in der Süddeutschen Zeitung. Also war das gestern ein gelungener Kompromiss in Ihren Augen, der da gefunden wurde?
Naja, so haben es zumindest der Ministerpräsident aus Bayern, Markus Söder, und Herr Tschentscher aus Hamburg probiert darzustellen. Also Sie haben ja mehrfach gesagt, dass so gut und einig wie dieses Mal es lange nicht gewesen sei in diesen Runden mit der Kanzlerin und den Regierungschefs. Und tatsächlich gab es dann aber gleich im Anschluss auch wieder diejenigen, die ausgeschert sind, so wie auch bei den letzten Malen war das Herr Haseloff aus Sachsen-Anhalt, der dann eben für sein Bundesland verkündet hat, man mache zum Beispiel dieses Bußgeld für Menschen nicht mit, die im Restaurant ihren falschen Namen angegeben haben. Also dementsprechend ganz so einig war es nicht und darauf zielte dann eben auch mein Kommentar, dass ich denke, dass es schwierig ist, den Leuten zu vermitteln, dass es jetzt wieder darum geht, zusammenzuhalten und gemeinsam eben die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Wenn nicht mal diejenigen, die das Land regieren sollen, sich auf einen gemeinsamen Fahrplan einigen können.
Frau Teichert, auch Sie müssten sich ja eigentlich freuen. Punkt 6 der Vereinbarung umfasst den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wo in den kommenden Jahren zumindest ein erheblicher Ausbau stattfinden soll und vor allem auch eine kräftige Digitalisierung vorgesehen ist. Aber löst das tatsächlich die aktuellen Probleme in dem kommenden Winter?
Also tatsächlich freue ich mich sehr über den Pakt, der eine deutliche Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorsieht. Ich habe auch gesagt, das ist ein historisches Ereignis. 4 Milliarden Euro vom Bund für die Gesundheitsämter, sowas hatten wir noch nie. Man muss aber wissen, dass dieser Pakt eben auf die nächsten 5 Jahre ausgelegt ist. Und in dem Pakt enthalten sind neben der Digitalisierung auch der Aufbau von 5.000 neuen Stellen, aber eben gestreckt auf 5 Jahre. Mit anderen Worten, dieser Prozess geht jetzt gerade erst los. Das ist auch nur der Rahmen bisher gesteckt. Also es finden im Moment auch die Verhandlungen statt, wie die weitere Ausgestaltung des Paktes laufen soll. Und für die aktuelle Situation wird es da noch nicht zur Umsetzung des Paktes gekommen sein. Das ist eher was, was mittelfristig sozusagen eingedacht ist, um die Gesundheitsämter zu stärken. Kurzfristig, glaube ich, brauchen wir noch andere Lösungen.
Das heißt also, für den kommenden Winter sehen Sie durchaus noch personelle Probleme auf die Gesundheitsämter zukommen?
Na, da hat sich ja nichts geändert bisher. Diese Gesundheitsämter sind ja quasi fast wieder auf dem Stand wie vor der Pandemie und da waren sie schon schlecht aufgestellt. In der Pandemie hatten wir im Lockdown etliche Hilfskräfte, die unterstützt haben, aber die sind ja wieder zurück an ihre normalen Arbeitsplätze, sodass sich da substanziell grundsätzlich noch gar nichts geändert hat. Und das wird jetzt die Situation sein, mit der wir jetzt in den Herbst reingehen.
Tim Sandivani, eigentlich sollte es ja jetzt im Oktober wieder losgehen. Das war das Versprechen vom Frühjahr mit Großveranstaltungen etwa, Konzerten, gut besuchten Fußballspielen und vielem anderen mehr. Jetzt sind ja laut den gestrigen Beschlüssen gar keine weiteren Öffnungsschritte mehr zu rechtfertigen. Rechtfertigen denn dem europäischen Vergleich immer noch niedrigen Infektionszahlen diese Entscheidungen überhaupt für Deutschland?
Naja, wir haben, glaube ich, irgendwie vergessen die Warnung der Wissenschaftler, die ja schon relativ früh am Beginn der Pandemie kam, dass sie gesagt haben, wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann kommt das dicke Ende dieser Pandemie wahrscheinlich erst. Und offenbar haben das viele vergessen, auch in der Bevölkerung, sodass man sich ja schon wundern muss, dass überhaupt der Satz gesprochen werden muss, es gibt keine weiteren Lockerungen. Ich glaube, die Rechnung, die Merkel aufgemacht mit den 19.200, wird man sehen, in welcher Form die dann tatsächlich kommt. Aber das ist gar kein so unrealistisches Szenario. Denn wir müssen uns ja überlegen, wir haben fast vom Frühjahr über den Sommer, war fast durchgängig warmes Wetter, die Leute waren draußen. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, jetzt sitzen wir wieder eher drin. Und es kommt noch die saisonale Grippe dazu. Das fängt jetzt schon an. Im Bekanntenkreis kann man ja mal schauen, wer schon wieder schnieft. Das heißt also, die Zahlen werden hochgehen. Und damit erübrigen sich meiner Meinung nach jede Debatte über irgendeine weitere Lockerung.
Michael Watzke, kein Ministerpräsident ist in der Corona-Krise so omnipräsent wie Markus Söder, dem man ja auch sagt, dass er noch mehr werden will in dieser Republik. Auf der anderen Seite verteidigt er auch die härtesten Beschränkungen, wie etwa die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in München. Kommt das gut an in Bayern oder provoziert das auch viele Widerstände?
Das provoziert auch Widerstände. Und Markus Söder hat in den letzten Wochen schon auch gemerkt, wo er noch Härte zeigen und wo er möglicherweise auch keine Härte mehr zeigen kann oder darf. Er hat auch einen Koalitionspartner an der Seite mit den Freien Wählern, mit seinem stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger, der oder die für weniger harte Maßnahmen plädieren. Und Söder muss schon auch selber herausfinden, er tut das gerade auch, er muss erspüren, wie viel kann er den Menschen hier in Bayern und letztlich grundsätzlich den Menschen in diesem Land zumuten. Ich glaube, man darf ihnen auch nicht zu viel zumuten, denn am Ende funktionieren Corona-Maßnahmen wirklich nur, wenn die Menschen mitmachen. Das funktioniert nicht über Verbote, auch nicht über Strafzahlungen, sondern es funktioniert nur, wenn genügend Leute mitmachen. Das heißt, man darf sie auch nicht überfordern. Man muss wirklich dafür sorgen, dass alle an Bord bleiben. Das ist nicht einfach bei einer Krankheit, die eben nur wenige wirklich hart trifft und die anderen nur so nebenbei betrifft. Und um da das Land und die Gesellschaft zusammenzuhalten, muss man mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Deswegen finde ich die Maßnahmen, die da gestern beschlossen worden sind, richtig und zeitgemäß und auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ausgestattet.
Da meldet sich hier gleich Tim Sandivani zu Wort.
Ich fand ganz interessant, dass Söder ja in den letzten Monaten immer darauf beharrt hat, sozusagen Vorkämpfer zu sein und alleine auch im Zweifel Entscheidungen zu treffen und voranzugehen. Und jetzt hat er die Ampel gefordert, und zwar bundesweit, was ja ein bisschen zeigt, dass er sich seiner Sache offenbar nicht mehr so richtig sicher ist, auch der Rückhalt der Bevölkerung. Also das war so meine Interpretation, dass er das bundesweit haben wollte, wo er dann immer sagen kann, Leute, das haben wir hier bundesweit verabredet, da bin ich sozusagen nicht mehr als Einzelverantwortlicher dafür zuständig, sondern eben wir alle. Da hatte ich den Eindruck, er ist eher davon überzeugt, dass die Bevölkerung nicht mehr so richtig mitzieht. Was man ja auch verstehen kann, weil es haben doch wirklich alle Leute inzwischen mehr als satt und wollen eigentlich wieder die Normalität haben, aber es ist eben leider nicht zu machen. Und ich glaube, das spielt bei Söder auch bei dieser Ampel-Idee so ein bisschen eine Rolle. Weil er hat ja gesagt, die Pandemie hat sozusagen überall die gleichen Auswirkungen, ob das nun Mecklenburg-Vorpommern oder eben Bayern ist. Das hätte man von Söder vor ein paar Monaten so noch nicht gehört.
Zumal in Bayern ja gerade nicht alles rund läuft in der Pandemiebekämpfung. Ja. Also zum Beispiel das Münchner Gesundheitsamt schafft es gar nicht unbedingt, alle Kontakte nachzuverfolgen in der Geschwindigkeit, in der das nötig wäre. Also die Erfolge, die Herr Söder da lange vor sich hergetragen hat, die sind auch in der Realität mittlerweile begrenzt.
War es dann eine richtige Entscheidung, die Ampel nicht kommen zu lassen? Ist es als Rückzug von Markus Söder zu verstehen gewesen oder wie würden Sie das interpretieren?
Nee, also ich hätte die Ampel auch ganz gut gefunden. Ich hätte es auch gut gefunden, gäbe es nun ein verbindliches Regelwerk, an das sich wirklich alle halten. Ich wollte nur unterstreichen, dass eben diese Vorreiterrolle, die er da lange eingenommen hat, sich nicht unbedingt mit den tatsächlichen Erfolgen in Bayern deckt. Frau Teichert kann da sicherlich auch viel zu sagen, wie die Gesundheitsämter dort vor Ort aufgestellt sind.
Das greifen wir im nächsten Schritt auf. Ich würde erst gerne mal bei dem Punkt bleiben und die Hotspot-Strategie, wie es ja jetzt heißt, aufgreifen, wie das die Kanzlerin gestern auch genannt hat. Und würde noch mal die Kanzlerin selbst zu Wort kommen lassen, wie sie das heute im Bundestag vertreten hat und wie sie die Einschränkungen tatsächlich ungewohnt engagiert für die geworben hat.
Ich spreche hier, weil ich alles dafür tun will, um einen erneuten landesweiten Shutdown zu verhindern. Ich sage das hier, weil ich unbedingt Unternehmen und Arbeitsplätze schützen will, weil ich Kinder und Jugendliche in den Kitas und in den Schulen sehen will. Wir haben gesehen, wie belastend die Einschränkungen sind, wie sie die sozial Schwächsten besonders treffen, wie sie bestehende Ungleichheiten noch einmal vertiefen. Wir wollen, dass die Wirtschaft sich erholt. Wir wollen, dass die Künstlerinnen und Künstler wieder auftreten und spielen können. Wir wollen, dass Kinder und Enkel ihre Eltern und Großeltern sehen können. Also wir alle wollen verhindern, dass es zu einem zweiten landesweiten Shutdown kommt. Und das können wir auch. Wir wissen uns und das Gesundheitssystem besser zu schützen als im März. Wir haben in der Pandemie viel gelernt und wir lernen jeden Tag dazu. Aber jetzt müssen wir wieder achtsam sein. Sie brauchen immer noch eine andere, für uns ganz ungewohnte Form. Wir brauchen immer noch Abstand als Ausdruck von Fürsorge.
Abstand als Ausdruck von Fürsorge. Damit geht ja auch einher dieses konsequente Beschränkungskonzept. Zwar ist die Ampel nicht gekommen, aber die Beschränkung ab 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner oder ab 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner sind ja nach wie vor die Maßstäbe, um die es dann gehen soll. Nehmen wir das Beispiel Berlin-Mitte, wo wir uns hier in Teilen gerade befinden. Da wird diese Zahl schon übertroffen und eigentlich müsste es in Berlin-Mitte zu Einschränkungen kommen. Berlin rechnet das aber für die ganze Stadt hoch. Frau Teichert, an Sie die Frage, müsste man nicht beispielsweise in so einer Stadt wie Berlin hingehen und sagen, die Bedingungen in Berlin-Mitte sind beispielsweise schon so, dass es da erste Beschränkungen, stärkere Beschränkungen in der Öffentlichkeit geben müsste?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich ja immer überlegen, in welche Richtung steuern wir das Ganze. So, ich bin ja von Anfang an eigentlich kein großer guter Freund gewesen von festen Maßzahlen, weil es ja die Frage ist, an welchen Kriterien orientiert man sich da. Ich glaube tatsächlich, man muss da sehr genau hingucken und man darf sich auch nicht an irgendeiner imaginären Grenze aufhalten. Da sehe ich die eine Problematik und das andere ist, was wir jetzt erleben und was Sie in Berlin angesprochen haben, das ist ja nicht nur in Berlin so. Ich weiß das auch, dass das in anderen Regionen, auch in ländlicheren Regionen so ist, dass also zum Beispiel kleinere Verbandsgemeinden ja durchaus sehr schnell die Grenze überschreiten können von 50, weil sie sehr klein sind und wenige Erkrankungsfälle dann auch schon über dieser Schwelle drüber liegen, ja. Und das aber dann, wenn da mehrere Verbandsgemeinden zusammen sind in einem Landkreis, dass das dann eben hochgerechnet wird und verteilt wird auf alle und dann sind die Zahlen nicht mehr so dramatisch. Und das ist ja das, was wir in Berlin auch erleben. Und das ist auch die, sage ich mal, die Schwäche an so einem System und an so einer Maßzahl. Wenn man das so angibt, dann müsste man tatsächlich sagen, man muss da noch weitere Faktoren mit hinzunehmen.
Ja, also das müsste man das gerade in Großstädten nicht noch stärker herunterbrechen? Also Berlin mit knapp 4 Millionen Einwohnern, der Westen ja vielleicht doch sinnvoll, wenn man sagen würde, im Bezirk Mitte gelten andere Vorsichtsmaßnahmen als in Köpenick oder Spandau, einfach um dieser unterschiedlichen Entwicklung auch in der Großstadt gerecht zu werden. Man kann ja in Berlin nicht warten, quasi bis die Infektionsrate für die ganze Stadt dieses Hosemaß erreicht hat.
Das war ja schon die Diskussion, welche Zahlen legen wir zugrunde. Also war ja auch schon die Überlegung, in den Großstädten runterzugehen. Deswegen ist Berlin ja auch runtergegangen auf die Ampel und auf die 35er-Regelung schon von Anfang an. Sicher würde es Sinn machen, aber dann nicht nur das für Berlin zu machen, sondern dann muss man das grundsätzlich sozusagen nochmal eine Karte ziehen durch die Republik und es eben auch in anderen Einheiten machen. Also was für Berlin gilt, kann ja auch durchaus für München und für Hamburg gelten. Und dann müsste man auch überlegen, ob man eine gewisse Richtung macht, Großstädte und ländliche Regionen oder sowas. Das würde nach Bevölkerungsdichte wäre ja auch ein Parameter, den man nehmen könnte.
Tim Santivani.
Das ist genau dieser Punkt. Ich habe mir nochmal angeguckt, was die Österreicher zum Beispiel mit ihrer Ampel machen. Die sind da viel differenzierter. Die haben noch mehrere Parameter mit reingenommen. Die unterscheiden zum Beispiel, ob es Ausbrüche sind, die sozusagen in Clustern aufgetreten sind oder ob es sporadische Fälle sind. Das macht ja einen enormen Unterschied, auch in der Betrachtung einer Pandemie. Und wenn man dann auch noch weitere Parameter dazu nimmt, dann bildet sich ein viel besseres Bild. Im Moment ist das etwas grobschlächtig, was wir haben und wird, glaube ich, diesen Gegebenheiten überhaupt nicht gerecht. Was auch die Maßnahmen betrifft, die man daraus dann ableiten muss. Das wäre ja gerade ein Vorteil gewesen von so einer Ampel, dass man sagen kann, es gibt einen gewissen Instrumentenkasten, aus dem man sich dann je nach tatsächlicher Lage vor Ort bedienen kann. Aber dass man wenigstens diesen Instrumentenkasten in irgendeiner Form auch miteinander abstimmt und dann nicht so eine in meinen Augen unsinnigen Regeln rauskommen, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, dass Berlin sagt, jetzt in Bürogebäuden Maskenpflicht. Also Bürogebäude sind in der Regel gemietet von Unternehmen, die alle schon Hygienekonzepte haben. Da wird es in der Regel wahrscheinlich schon heute die Maskenpflicht überall erfüllt werden. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Wir müssen uns hier um die wilden Partys kümmern. Wir müssen uns um die Gaststätten kümmern. Wir müssen uns um die tatsächlichen Hotspots kümmern und nicht um Bürogebäude.
Trotz der Grobschlächtigkeit hat ja beispielsweise der Bürgermeister von München relativ schnell reagiert und hat zumindest für die Innenstadtbereiche aufgrund der Infektionsentwicklung die Maskenpflicht hervorgeholt und verordnet. Michael Watzke, nochmal die Frage, wie wurde das angenommen und gilt das jetzt, die Tage laufen ja bald aus, für 7 Tage soll es gelten. Wie sehen denn die Reaktionen aus in München?
Also ich will erstmal mit der Reaktion des Virus anfangen. Das ist nämlich, zumindest wenn man den Zahlen glaubt, die Stadt München jeden Tag verschickt, ist es deutlich zurückgegangen. Wir sind jetzt in München bei einer 7-Tages-Inzidenz von unter 40. Wir waren vor einer Woche noch weit über 50. Da ging es schon auf die 60 zu. Die Zahlen haben sich also verbessert. Nun ist nicht klar, ob die Maßnahmen, die Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vor etwas mehr als einer Woche bekannt gegeben hat, dafür schon verantwortlich sind, denn wir wissen ja, dass die Früchte solcher Maßnahmen immer erst 1-2 Wochen später geerntet werden. Aber es scheint doch so zu sein, dass in München etwas Positives passiert ist. Ich führe das darauf zurück und deswegen bin ich ehrlich gesagt skeptisch, eine Stadt, München ist etwas kleiner als Berlin, aber eine Stadt in einzelne Stadtbezirke aufzuteilen. Das Wichtige ist, dass in einer Stadt selbst, bei den Bewohnern einer Stadt, das Gefühl von Dringlichkeit entsteht. Das ist entscheidend. Standen in den vergangenen Tagen und Wochen. Das merke ich in meinem Bekanntenkreis. Da sind Menschen jetzt gerade zur Wiesnzeit und es gibt ja kein Oktoberfest, aber die Menschen treffen sich trotzdem und trinken Biere miteinander, dass da ein Gefühl entstanden ist von, oh ja, wir müssen da was tun, denn das wird für uns gefährlich, das wird für alte Menschen gefährlich und das wird auch für die Schulkinder in München schwierig, denn dann können die entweder gar nicht mehr in die Schule gehen oder sie müssen, sogar die Grundschulkinder müssen dann Masken in der Schule tragen und das wollen wir ihnen ersparen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Föderalismus, dass man die Menschen dort, wo sie wohnen und wo sie die meiste Zeit verbringen, packen kann und sagen kann, ihr müsst jetzt was tun, wir müssen was tun. Das ist, glaube ich, in München passiert. Die Menschen haben das angenommen. Ich bin einmal durch die Innenstadt gegangen, vom Marienplatz bis zum Stachus, als Journalist mit Maske auf und mir sind fast nur mit Masken bekleidete Menschen entgegengekommen. Also man hält sich dran, teilweise zähneknirschend, aber das Gute an Masken ist, das Zähneknirschen sieht man ja dann nicht, wenn jemand eine Maske auf hat.
Und wo sind die geblieben, die das ablehnen? Gibt es die nicht mehr in München?
Ja, die gibt's natürlich. Ich meine, ich habe ja viele von denen, Tausende von denen bei der Demo auf der Theresienwiese erlebt, wo sich all die Maskenverweigerer getroffen haben. Aber das Gute ist, dass das immer noch nicht eine Massenbewegung Anti-Maske ist. Die meisten Menschen, das ist das Gute in unserer Gesellschaft und ich glaube, das gilt für ganz Deutschland, die meisten Menschen sind noch mit an Bord. Manche sagen sich, muss das sein? Ist das wirklich der richtige Weg? Aber sie gehen mit. Vielleicht ist da auch ein bisschen Obrigkeitshörigkeit dabei, dass man den Deutschen ja oft nachsagt. Aber in dem Fall ist es dann auch ganz gut, dass viele eben sagen, ja, ich mach's mit, auch wenn ich vielleicht nicht hundertprozentig davon überzeugt bin. In München machen's die meisten mit. Es ist Monate her, dass ich das letzte Mal in der Trambahn oder in der U-Bahn jemanden gesehen habe, der keine Maske getragen hat. Und ich fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das zeigt mir, unabhängig von solchen Demonstrationen oder dem, was im Internet, in sozialen Medien und Blasen passiert, dass die meisten wirklich noch mitmachen. Und ich glaube auch den ganzen Winter über noch mit an Bord sind.
Ich komme noch mal kurz zurück nach Berlin-Mitte. Da hat nämlich der Bezirksbürgermeister bereits schon erklärt, dass das Gesundheitsamt schon nicht mehr hinterherkommt und hat Verstärkung eingefordert. Aber dabei wurde ja bereits im April beschlossen, dass den Ämtern jeweils 5 Nachverfolger auf 20.000 Einwohner zur Verfügung stehen sollten. Frau Teichert, ist das inzwischen eigentlich landesweit der Fall oder welche Erfahrungen müssen Sie in der Zwischenzeit machen?
Nee, also die Empfehlung von 5 auf 20.000 Einwohner ist weder landes- noch bundesweit in der Form umgesetzt, als dass man sich an der Zahl orientieren könnte. Es ist tatsächlich etwas unterschiedlich, aber ich kenne fast kein Gesundheitsamt, wo die Zahl sozusagen erreicht wird. Es gab auch kürzlich eine Umfrage, ich weiß nicht mehr, wer die gemacht hatte, bei den Gesundheitsämtern, wo man nochmal genau das erfragt hat und auch nochmal landesspezifisch das aufgelistet hat. Es ist nach wie vor, also das größte Problem ist die Kontaktpersonennachverfolgung. Gestern in dem Beschluss ist ja nochmal adressiert worden, dass die Gesundheitsämter jetzt ihren Bedarf melden sollen und dass das im Robert-Koch-Institut gesammelt wird. Und wie ich jetzt erfahren habe, ist also wirklich dran gedacht, dass man dann auch zentral reagieren möchte und Hilfstruppen sofort in die Gesundheitsämter schickt. Ich weiß, dass jetzt sehr viel Bundeswehr im Einsatz ist, aber flächendeckend ist diese Vorgabe und die Maßzahl bisher nicht umgesetzt worden.
Christiane Ludwig, Sie haben diese Tage eine längere Reportage über genau diese Umstände bei den Gesundheitsämtern geschrieben. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Ja, eben genau dasselbe. Wir hatten diese Abfrage gemacht bei den unterschiedlichen Ländern und Ämtern, wie denn da die Situation ist. Und da sind eben zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch große Lücken. Und das ist auch etwas, was mich sehr wundert, weil der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst schön und gut, aber das sind ja größtenteils Maßnahmen, die über die nächsten Jahre wirken sollen, also Gehaltssteigerungen bei den Amtsärzten und so weiter. Was aber jetzt ganz akut gebraucht würde, und da war ja jetzt auch wirklich der ganze Sommer Zeit, wäre jetzt Personal zu haben, wo es auf den Herbst und Winter zugeht, das eben bei der Kontaktnachverfolgung helfen kann. Und mir scheint, als würde das, als sei das ein Stück weit verschlafen worden oder als hätte man die Zeit nicht ausreichend genutzt, um jetzt eben genug Unterstützung bereitzustellen. Und dass man sich da jetzt bei der Bundeswehr bedient und die nachfragt, das ist ja verständlich, aber ich hätte ja erwartet, dass das in den Ländern noch viel deutlicher aus eigenen Mitteln gestemmt worden sei.
Da will ich an der Stelle mal eine Hörerfrage einreichen, die uns diese Tage erreicht hat. Da schrieb uns nämlich jemand, es gäbe ja in vielen Gesundheitsämtern vielleicht Kapazitäten, die noch frei seien. Und seine Forderung wäre, ob man die nicht zusammenziehen könnte zu einem virtuellen Gesundheitsamt im Internet. Alle Mitarbeiter der deutschen Gesundheitsämter könnten sich dann bei Dienstbeginn dort einloggen und dann ihre zugestellten Kontaktlisten abtelefonieren. Das wäre sogar von zu Hause möglich, war seine CD. Also nach dem Motto, da könnte man doch Kapazitäten bündeln, dass die Saarländer beispielsweise auch in den Berliner Verdachtsfällen hinterher telefonieren. Frau Teichert, Sie sind die Fachfrau hier in der Runde. Wäre sowas überhaupt denkbar oder geht das aufgrund der regionalen Gegebenheiten gar nicht?
Also ich finde es einen interessanten Gedankengang. Den hatte ich noch nicht. Man muss ja auch mal neue Sachen denken. Es gibt einiges, was das schwierig macht. Das eine ist natürlich quasi der Föderalismus und die regionale Begrenztheit. Sprich, jedes Gesundheitsamt hat quasi nur Handlungsfreiheit in dem eigenen Gebiet. Ja, also ich kann nicht als Gesundheitsamt Köln sozusagen für Gesundheitsamt Berlin irgendwelche Entscheidungen treffen. Das ist mal so ein Grund, der das sehr schwer machen würde. Aber ich würde gerne noch dazu sagen, ich kann mir gar kein Gesundheitsamt vorstellen, wo es Leute gibt, die nichts zu tun haben. Denn da sind ja ganz viele Aufgaben liegen geblieben in der Zeit des Lockdowns und jetzt auch. Und wenn überhaupt, dann arbeiten die jetzt das ab, wenn sie nicht in der Kontaktpersonennachverfolgung sind. Also da noch große Kapazitäten aus den eigenen Reihen zu holen, sehe ich nicht, weil das System ist ja eh schon ausgepresst. So, da kann ich jetzt noch weiter reinpressen und sagen, ihr müsst euch gegenseitig unterstützen in euren Löchern. Aber da kriege ich keine wesentliche Unterstützung hin. Also da muss wirklich von außen was kommen. Und ich stimme da auch Frau Ludwig zu und ich erinnere mich jetzt auch genau, es war nämlich genau ihre Umfrage, die ich gelesen hatte. Ich glaube auch nicht, dass man grundsätzlich da auf Bundeswehr bauen sollte. Also das halte ich jetzt auch tatsächlich nur für eine Notlösung. Wir brauchen qualifiziertes Fachpersonal in den Bereichen und da können
Sie
wir nicht sagen,
schnell.
Die Bundeswehr. Ja, schnell kriegen wir das nicht, aber da muss man eben hin. So, und man kann ja, auch jetzt
Entschuldigung.
Ja, man kann jetzt auch vernünftige Lösungen machen. Ich bin sehr dafür, dass wir so, wir haben ein Freiwilligenregister aufgebaut über den Bundesverband für die Studierenden, ursprünglich für Medizinstudierende, jetzt für andere Berufsrichtungen, auch für andere Studierende, die freiwillig in den Gesundheitsämtern unterstützen. Und ich weiß auch von einer Menge anderer Menschen, die sich melden und sagen, ich hätte eigentlich Bedarf dazu unterstützen. Deswegen glaube ich, man sollte nicht nur auf die Bundeswehr fokussieren, sondern man sollte auch hingehen und einen sogenannten Pool, ein Freiwilligenregister aufbauen, das sage ich aber auch schon seit Wochen und Monaten. Das fände ich, wäre eine Maßnahme, damit umzugehen. Das ist so ähnlich wie die Höreridee.
Michael Watzke.
Ja, also da muss ich jetzt aus bayerischer Perspektive sagen, ich habe die Reportage übrigens auch in der Süddeutschen gelesen, fand es interessant. Ich selber habe recherchiert in Augsburg beispielsweise, sowohl bei den Gesundheitsämtern als auch bei der Stadt Augsburg. Da ging es darum, dass die Stadt und auch der Landkreis Augsburg beispielsweise, wie alle in Bayern, große Probleme hatten, dieses Testregime aufzubauen. Also die einzelnen Testzentren, die jetzt in den Landkreisen entstehen müssen. Da habe ich von vielen gehört, dass es zumindest schon mal gut war, dass die Ansage kam vom Gesundheitsministerium, dass für diese Vor-Ort-Testzentren, die jetzt ein bisschen so die Testzentren an den Grenzen abgelöst haben, dass dafür keine Mitarbeiter der Gesundheitsämter herangezogen werden sollen, weil die sind eh schon genug belastet. Und mein Eindruck war, dass man das nicht verschlafen hat. Es sind einfach extreme Belastungen und auch extreme Personalengpässe, die man nicht so schnell und so einfach beheben kann. Und da geht es natürlich auch nicht um langfristige Sachen, sondern um kurzfristige. Das ist diese Personalallokation in einer Corona-Krise ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Probleme. Und ich habe vor Ort erlebt, dass die meisten das mit aller Macht versuchen und tun, was sie können, nicht geschlafen haben. Aber manche Probleme lassen sich einfach auch so kurzfristig nicht lösen.
Dennoch, wenn man sagt, wenn man die Aufgaben priorisieren würde, die vor denen wir jetzt hier stehen, dann muss man doch sagen, dass die Kontaktverfolgung und die Arbeit der Gesundheitsämter eine der zentralsten Schnittstellen sind für die Bekämpfung dieser Pandemie. Das heißt also, wenn man dann sagt, ein Land wie Deutschland muss doch wohl in der Lage sein, über 2-3 Monate, über den Sommer, wo die Zahlen runtergegangen sind, tatsächlich mit aller Macht zu schaffen, tatsächlich diese Gesundheitsämter erstmal aufzurüsten und um dann das nötige Personal zu akquirieren. Und ein weiterer Punkt noch, nämlich auch tatsächlich die Strategie vielleicht neu zu bestimmen. Da gab es ja die Vorschläge von Drosten und auch von Lauterbach, die gesagt haben, es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, sozusagen jeden Kontakt nachzuverfolgen, sondern sehr gezielt zu schauen, wo gab es möglicherweise bei den Kontakten jedes Einzelnen irgendwie ein mögliches Superspreader-Ereignis. Also er war bei einer Party, er war bei einer Hochzeit und sich sehr stark darauf zu fokussieren, um sozusagen auch keine Arbeitskapazitäten sozusagen zu verschwenden mit einer Kontaktverfolgung, die möglicherweise ins Nichts führt.
Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk und wir diskutieren heute Abend über die Corona-Maßnahmen für den kommenden Herbst. Und das tun Christiana Ludwig von der Süddeutschen Zeitung, Tim Sentivani vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Ute Teicher, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und Michael Watzke vom Deutschlandfunk. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf den Punkt der privaten Feiern und der Partys, die gestern natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt haben, eben in geschlossenen Räumen und in Freien, die sich auch in letzter Zeit tatsächlich als Hotspots für die Ausbreitung der Infektion erwiesen haben. Aber da stellt sich für mich und nicht nur für mich die Frage, lässt sich das, was da gestern beschlossen wurde, überhaupt umsetzen und wer soll das kontrollieren?
Naja, die Kanzlerin hat es ja in der anschließenden Pressekonferenz schon angedeutet. Also alles, was in privaten Räumen in der eigenen Wohnung stattfindet, ist natürlich nicht so leicht zu kontrollieren. Und das ist ja auch etwas, wo man nicht unbedingt hin möchte, dass sobald dann die 11. Person zu Besuch ist, dass dann die Polizei vor der Tür steht. Das ist wie bei so vielen in dieser Pandemie, das eine sind die Bußgelder und das, was dann irgendwie der Staat überwachen kann. Und das andere ist das, wo man die Leute überzeugen muss, die Maßnahmen freiwillig, weil sie es gut finden und verstehen und sinnvoll finden, mitzumachen. Also ich glaube, gerade was die privaten Räumlichkeiten, die Privatwohnung angeht, wird das sehr, sehr schwierig, das nachzuhalten.
Aber es soll ja auch für öffentliche Veranstaltungen, beispielsweise wenn ich eine Geburtstagsfeier im Restaurant abhalten will, da muss es ja dann auch mit Anmeldung und entsprechenden Beschränkungen funktionieren. Trotzdem, es hieß dann gestern mal, da kommen dann die Ordnungsämter und kontrollieren das eventuell. Gut, beim Restaurantbetreiber, der müsste es anmelden. Aber wirklich funktionieren kann das doch kaum. Das ist doch wieder mal so die Androhung und die Hoffnung, dass die Bürger sich entsprechend verhalten, oder?
Das ist es. Also die Bußgelder sind teilweise symbolisch, wie ich hier in Berlin. Ich bin in Berlin, fahre sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bin hier noch nie kontrolliert worden, ob ich eine Maske aufhabe oder nicht. Es ist das Signal des Staates an die Bürger, ihr macht da etwas, was wir eigentlich sozusagen im Sinne des Gemeinwohls nicht wollen. Das ist das Einzige, was ich glaube, auch die Ordnungsämter werden da überfordert, jetzt überall zu kontrollieren. Was ich eben so wichtig finde, sind zum Beispiel solche Reden, wie Merkel sie heute im Bundestag gehalten hat. Also wirklich der Appell an die Bevölkerung mitzumachen. Es geht nicht gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist völlig illusorisch. Also die Leute müssen mitziehen. Und deshalb muss man es ihnen auch so einfach wie möglich machen. Deshalb ja so ein Plädoyer, irgendwie ein System hinzukriegen, was für alle Leute nachvollziehbar ist, wo die sagen, jawohl, jetzt ist die Lage so und wir müssen uns daran halten. Und wir müssen eben jetzt mal auf ein Familienfest in irgendeiner Form verzichten und wir gehen nicht zu einer wilden Party. Aber das funktioniert nur, indem man ihnen auch klar macht, was die Konsequenzen davon sind.
Ich habe großes Mitleid mit den Restaurantbetreibern und den Gastwirten. Die haben es ja in diesem Jahr tatsächlich nicht leicht. Durch den Lockdown haben sie viele Einnahmen verloren und nicht wenige sind oder waren in ihrer Existenz bedroht. Und jetzt müssen sie möglicherweise sogar noch mit dem Bußgeld rechnen. Das geht ja so ein bisschen hin und her seit gestern. Wenn die Gästelisten nicht stimmig sind, nimmt man da möglicherweise nicht auch die Falschen in die Haftung?
Also wenn ich da gerade was zu sagen darf, ich kann ja überhaupt nicht nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die da irgendeinen Fantasienamen angeben, und wir beobachten das nicht nur bei den Restaurants, wir haben das auch bei den Flügen, in den Aussteigerkarten gesehen, da kommen also die wildesten Namen raus, nur nicht der persönliche und nicht der Kontakt. Es muss doch im Interesse jedes einzelnen Menschen sein, dass man sagt, okay, wenn ich betroffen bin, wenn ich Kontaktperson womöglich sein könnte, ja, und ich war mit jemand zusammen oder in der Nähe, dann muss ich doch mich informieren lassen. So, und da irgendwie zu denken, das ist jetzt eine Schikane und da gebe ich die falschen Adressen an und so, das finde ich irgendwie ganz furchtbar. Ich kann aber nur berichten, es macht in den Gesundheitsämtern tatsächlich viel Arbeit und es nimmt ständig zu. Ja, und gerade bei der Kontaktpersonennachverfolgung, wenn sie dann erstmal ein Drittel der Angaben mit solchen falschen Angaben haben, da zielen sie am Ziel vorbei, weil dann finden sie die Leute nämlich gar nicht und dann können wir auch die Ketten nicht nachverfolgen.
Aber Teichert, halte ich mal dagegen. Wir haben bei der App beispielsweise größten Wert auf Datensicherheit gelegt. Und jetzt gehe ich in jedem Restaurant und hinterlasse in jedem Restaurant meinen kompletten Adresssatz mit Telefonnummer, mit allem. Da kann ich schon nachvollziehen, dass einige Menschen da Bedenken haben und sagen, die liegen da offen rum, das will ich in der Form nicht haben. Ich weiß gar nicht, was danach damit passiert. Also, dass da viele Bedenken da sind, kann ich nachvollziehen.
Ja, und dann, wenn ich das aus München noch sagen darf, dann kommt noch hinzu, und wir haben das recherchiert hier aus dem Landesstudio Bayern, dann kommt die bayerische Polizei, die dann auch noch auf Daten zurückgreift, und zwar nicht nur in heftigen Fällen, wo eine Person vermisst wird, sondern teilweise auch in Bagatelldelikten, wo die Polizei auf diese Daten zurückgreift. Das fällt uns jetzt auf die Füße, weil ich es tatsächlich im Bekanntenkreis auch schon erlebt habe, dass Menschen sagen, ich trage da meinen Namen oder meine Telefonnummer nicht mehr ein, weil da ist auch die Polizei gleich dran, auch wenn man selber kein Straftäter ist, hat man das nicht gern, wenn man das Gefühl hat, da schnuppert jeder an diesen Daten und sogar die bayerische Polizei bei irgendwelchen Bagatelldelikten. Das hätte nicht passieren dürfen, aber generell gebe ich Ihnen natürlich recht, da muss man im Sinne der Nachverfolgung und des Gesundheitsschutzes müssen da die richtigen Daten rein.
Ja, aber das ist doch jetzt Datenmissbrauch im Prinzip. Da wird was falsch genutzt und da wird es nicht dafür genutzt, wofür es eigentlich da ist. Die Daten sollen verschlossen sein, es soll auch keiner reinblicken können. Ja, und sie sollen auch nur im Krisenfall, nur dann, wenn ich einen Infektionsfall habe, dann soll das Gesundheitsamt Zugriff nehmen können auf die Daten, damit die Menschen informiert werden können, dass dort eine Infektion im Umkreis stattgefunden hat. Und dass das jetzt anders angewandt wird, heißt ja nicht, dass das Prinzip falsch ist, sondern dann muss man an die Wurzel rangehen und sagen, das geht natürlich nicht, die dürfen nicht offen rumliegen und auch die Polizei kann da nicht drauf zugreifen.
Absolut. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Politik sozusagen nicht die Rahmenbedingungen so setzt, dass jeder Bürger sagt, das kann ich sozusagen machen. Ich kann da meinen Namen reintragen, also sprich ein Gesetz, wo drin steht, das kann nicht verwendet werden. Das hat Thüringen ja wohl noch in der Protokollnotiz gefordert bei diesen Listen. Ich habe es auch schon nicht verstanden, warum man bei der App nicht eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat, um sozusagen restlos alle Bedenken, die es noch gegeben hat, auszuräumen, dass man sagt, diese App wird besonders geschützt, da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Da hat sich die Koalition dagegen gewehrt und hat gesagt, das ist gar nicht notwendig. Aber ein Gesetz, es hätte auch nicht geschadet. Nein, im Gegenteil, es hätte sozusagen die Bevölkerung noch mehr mitgenommen und möglicherweise die, die auch die App jetzt nicht nutzen, weil sie sich in ihrer Sache nicht sicher sind und Datenmissbrauch befürchten, dass diese dann vielleicht auch benutzt hätten. Also das ist mir zum Beispiel ein Rätsel. Also warum hat man das nicht gemacht? So ein Gesetz lässt sich auch schnell schreiben. Und das hätte man sozusagen gut machen können. Aber man hat es nicht gemacht.
Und Restaurantbetreiber sind nun mal keine Behörde. Also ich kann das zwar appellieren, dass das anständig erfolgt, aber natürlich habe ich keine Garantie dafür, dass diese Daten so erfasst und dann auch verschlossen werden, wie das dem Gesetz zufolge oder der Verordnung zufolge notwendig wäre. Das ist ja auch ein Problem.
Ja, und mir ist jetzt zum Beispiel auch ein Rätsel, wie tatsächlich diese Bußgeldgeschichte jetzt umgesetzt werden soll. Das zeigt ja auch die Debatte jetzt darüber, wer soll es zahlen. Ja? Erst hieß es, es sollen die Gäste zahlen, die sich nicht eintragen. Oder dann die Frage stellt, wie man Donald Duck eben ausfindig machen möchte. Jetzt heißt es, die Restaurantbesitzer sollen zahlen. Aber dann frage ich mich, wie soll der Restaurantbesitzer jetzt sicherstellen, dass die Daten, die der einzelne Gast jetzt dort einträgt, tatsächlich stimmen. Also die einzige Idee ist, er wird sich den Ausweis zeigen lassen müssen. Aber in einer schummrigen Kneipe dann festzustellen, ob das tatsächlich der Ausweis desjenigen ist, der dort sitzt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Frau Teichert, ja, hätten Sie eine Idee, wenn das Ihre Wunschvorstellung wäre?
Ja, auf der anderen Seite sage ich mal, wie ich das beobachte. Und ich reise ja auch ein bisschen rum jetzt wieder. Es gibt Restaurantbesitzer, die sind super pingelig. Ja? Da muss man sich bevor man reinkommt, ne, erstmal desinfizieren, anmelden, alles eintragen und so weiter und so fort, bevor man überhaupt an den Tisch kommt und so. Ja? Und andere, da kriegt man vielleicht, wenn man bezahlt, schmeißen die einem den Zettel hin, dann füllt man den Zettel aus, dann bleibt der da liegen, dann weiß man auch gar nicht, ob die den wieder einsammeln, was damit passiert und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, man kann nicht erwarten, dass ein Restaurantbesitzer sagt, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Ja, das halte ich auch für sehr schwierig. Aber ob da jetzt Dagobert Duck steht oder ein anderer Name, ich meine, da einfach mal eine Plausibilitätskontrolle zu machen und vielleicht ein bisschen mehr Energie dahinter zu legen, das denke ich, könnte man in der Tat erwarten. Und ich glaube auch, dass es im Sinne des Restaurantbesitzers ist. Denn wenn wir sehen, was da jetzt passiert und was das für Folgen hat, wenn die dann schließen müssen, ja, weil bei ihnen irgendwas passiert ist. Das ist doch viel, viel schlimmer.
Könnte an der Stelle nicht die Corona-App tatsächlich hilfreich sein? Weil die hätte ich ja im Fall des Falles immer bei mir. Man wüsste, wo ich gewesen bin, wo ich mich bewegt habe. Sie haben aber geklagt, Frau Teichert, dass Ihnen die Daten eigentlich nicht wirklich zur Verfügung stehen. Also, dass die Corona-App für die Gesundheitsämter im Moment relativ nutzlos ist. Aber das wäre ja ein Punkt, wo man die App eventuell erweitern und ausbauen könnte.
Ja, aber da drehen wir uns ja auch wieder im Kreise. Also da ist ja genau die Sache mit dem Datenschutz. Die Gesundheitsämter bekommen die Daten nicht, ja, weil wir der Datenschutz höher werten. Sonst wäre die App vielleicht gar nicht angenommen worden. Wir haben eben auch gerade darüber diskutiert, wie was mit Daten passiert und wie wichtig einem das ist. So, aber dann muss ich sagen, okay, dann ist es so, dann sammelt die App Daten. Ja, aber diese Daten sammelt nur die App und die kriegen nur die Leute, die die App haben und die Gesundheitsämter haben damit nichts zu tun. So läuft es halt im Moment voneinander unabhängig, ja. Und da findet kein Austausch statt und aus Sicht der Gesundheitsämter wäre es gut, wir würden die Daten bekommen, ja. Aber es ist vom Prinzip her nicht geplant.
Christiane Ludwig, haben Sie noch eine Idee im Angebot, wie wir das Problem lösen könnten vielleicht?
Ich wollte nur noch ergänzen zur App, dass sich ja jetzt auch gezeigt hat, dass das Problem besteht in dem Moment, wo die Leute angezeigt bekommen, dass ihr Test positiv ist, also dass sie das Coronavirus haben, dass dann nochmal in der App die Auswahlmöglichkeit besteht, ja, ich möchte diese Informationen jetzt mit meinen Kontaktpersonen anonym teilen und dass sich nur die Hälfte der Menschen, die dann positiv sind, auch dafür entscheiden und das dann klicken und das teilen. Das heißt, es gibt irgendwie nochmal eine Hürde, diese Information, die ja auch privat ist, ne, also eine Krankheit, dann weiterzugeben, selbst wenn man doch eigentlich rational weiß, es ist datenschutzkonform.
Ich frage also, mal böse, ist die App dann nutzlos?
Also sie entpuppt sich jedenfalls bisher nicht als das Instrument, als das man auf das man gehofft hatte, ne? Als das große Hilfsmittel in dieser Pandemie. Also da sind noch einige Fallstricke, die es zu lösen gäbe.
Hält in dieser Runde einer dagegen?
Glaube ich. Ja, ich würde sagen, man muss es abwarten, wenn jetzt die Zahlen hochsteigen. Wir hatten das schon überlegt, als in Gütersloh plötzlich das so schnell hochging, hätte man ja auch sozusagen anonym über die App-Nutzung feststellen können, da ist ein Cluster oder so. Also man könnte ja auch solche Daten sammeln und sagen, okay, wenn jetzt besonders viele in der App in einem bestimmten regionalen Umfeld sozusagen positive Testergebnisse haben, hätte man einen schnelleren Anzeige für, da ist ein Cluster oder so irgendwas, da entwickelt sich was, da gehen die Infektionszahlen hoch oder so. So könnte man natürlich auch überlegen, dass man die App nutzt. Und ich glaube, man muss ihr noch eine Chance geben. Wir hatten ja jetzt relativ niedrige Zahlen über den Sommer hinweg, als die App an den Start gegangen ist. Jetzt im Herbst kann man ja mal gucken, wie das weitergeht mit der App.
Ja,
aber ich würde sie entwickeln.
Ja, ich bin kein Software-Experte, ich kann den Wert der App nicht so einschätzen, aber was ich sagen muss, ich warte auf eine neue Kampagne, eine Öffentlichkeitskampagne, um diese App nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Die ist, finde ich, für viele Menschen, mit denen ich auch spreche, aus dem Gedächtnis rausgegangen und viele, die sie ursprünglich geladen hatten, haben sie später, das weiß ich von Freunden, die haben sie später wieder runtergenommen, weil sie das Gefühl hatten, die funktioniert nicht richtig. Und am Anfang hatte ich selber auf meinem iPhone das Gefühl, da stimmt was nicht, weil da immer wieder Warnmeldungen kamen, die keinen Sinn machten. Jetzt läuft diese App, ich gucke da jeden Tag drauf und die gibt mir das Gefühl, ja, es ist alles grün, es passt. Ich habe noch nicht erlebt, dass ich eine andere Meldung bekommen habe, aber vielleicht kommt die irgendwann. Also ich finde, jetzt wäre die Gelegenheit, gerade im Herbst und mit den wahrscheinlich sich erhöhenden Zahlen, nochmal eine Kampagne zu starten mit City Lights und allem, um den Menschen zu sagen, nehmt diese App auf euer Handy, weil die kann was bringen. Ob sie dann am Ende wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber sie ruft uns auf jeden Fall ins Bewusstsein, dass Corona weiter da ist und gefährlich ist.
Ich bin jedenfalls erstaunt, wie schnell die Zeit in unserer Diskussionsrunde vergeht. Wir müssen schon ins Finale kommen. Und dieses Finale will ich einleiten mit einer kurzen eigentlich Frage an alle hier im Raum. Wir sind ja gar nicht im Raum, an alle in der Leitung. Die Hoffnung auf die Schnelltests, die jetzt kommt, damit wird wieder viel verknüpft, eine neue Teststrategie. Und ich würde einfach an jeden von Ihnen die Frage stellen wollen, können die Schnelltests tatsächlich dazu beitragen, dass die Corona-Situation und der Corona-Alltag für uns alle handelbarer wird? Fangen wir mit Tim St. Ivani an.
Das glaube ich schon. Gerade bei, also das wird nicht dazu führen, dass man ins Kino vielleicht dann so einen Schnelltest mitnimmt, weil ich weiß noch nicht, wer in der Runde hier schon mal so einen Test gemacht hat. Auch die Schnelltests werden ja an der Nasenscheidenwand hinten gemacht. Das ist nicht wirklich angenehm. Ich habe es gerade letzte Woche hinter mich gebracht. Das ist eher unangenehm. Aber wenn man denkt, eine größere Veranstaltung, eine Urlaubsreise oder eine Dienstreise oder so, wenn man dann relativ schnell tatsächlich die Menschen testen kann oder ich sage mal ein wirklicher wichtiger Besuch im Pflegeheim bei den Eltern, so, das wird viele Probleme lösen können, glaube ich ja.
Christiana Ludwig?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich würde jetzt auch davor warnen, damit die Hoffnung zu verknüpfen, dass man dann irgendwie ein großes Konzert veranstalten kann, weil sich vorher alle Gäste einmal testen lassen. Ich würde auch eher die besonders bedrohten Gruppen der Gesellschaft, die können davon profitieren, eben indem man Reihentestungen im Pflegeheim macht, indem Pflegekräfte, Gesundheitspersonal immer wieder überprüfen können, ob sie mittlerweile selber das Virus haben und das dann möglicherweise an Patienten weitergeben, die dann ja auch aufgrund ihrer Erkrankung dann noch mal besonders bedroht sind. Also ich glaube, gerade im Gesundheitsbereich, im Gesundheitssystem könnte das ein sehr, sehr wichtiges Mittel werden jetzt im Herbst.
Frau Teichert, Sie?
Ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Und ich würde auch wirklich sagen, wir sollten uns auch zunächst darauf fokussieren, auf den medizinischen Bereich. Auch Pflege und so, alles, was gerade schon angesprochen wurde, halte ich für absolut wichtig. Und ich glaube, es wäre auch für die Menschen dann handelbarer. Im Moment ist es ja wirklich so schwierig, an die Tests ranzukommen. Dann wartet man tagelang, bis man das Testergebnis hat. Das ist ja auch eine Belastung. Man ist in der Zwischenzeit in Quarantäne. Das könnte alles deutlich verkürzt werden, wenn wir die Schnelltests haben. Also auch ich setze da rein eine große Hoffnung.
Und kurz und bündig Michael Watzke.
Ja, ich stehe da im Wort bei meinem 5-jährigen Sohn. Ich bin Hobbypilot und vor einer Woche bin ich mit meinem Sohn in einem kleinen Motorsegler geflogen und an dem Startflugplatz, wenn man dann rechts Richtung Süden fliegt, kommt man genau über das riesige Werk eines Pharmaherstellers, ich sage den Namen nicht, in Penzberg. Dort werden diese Schnelltests produziert und wir sind drüber geflogen und ich habe meinem kleinen 5-jährigen Sohn gesagt, du da unten, da sind Forscher dabei, etwas zu entwickeln, das dazu führt, dass wir nächstes Jahr hoffentlich alle keine Masken mehr tragen müssen. Und er glaubt mir das und ich hoffe sehr, dass es auch so kommt.
Dann sind wir mal gespannt. Ich bin mir sicher, das wird gewiss nicht die letzte Diskussionsrunde zum Thema gewesen sein. Aber jetzt wünsche ich uns allen einen angenehmen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion.
Landes- oder bundesweit Corona-Maßnahmen für den Herbst. Es diskutierten Christiana Ludwig aus dem Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung, Tim Sentivani vom Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und Michael Watzke, Landeskorrespondent des Deutschlandfunks für Bayern. Die Diskussionsleitung hatte Volker Findhammer, Deutschlandfunk. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App, DLF Audiothek.